Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Hausverbot im Beichtstuhl.
Wir sind heute zu zweit, nämlich Jenny
und Uwe.
Genau, und wir sitzen bei Jenny und wer jetzt den Videopodcast sieht, sieht ein verschwommenes Bild im Hintergrund und das ist ein Küken. Und da sich Jenny mal als Podcast-Küken bezeichnet hat und das Bild echt schön ist, die den Podcast ohne Video sehen, die sehen es jetzt in der Podcast-App und die das Video sehen, sehen das auch scharf, so als kleines Bonbon. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast, nämlich Johnny vom Dahl. Mir ist ein Instagram-Video in die Finger gefallen von ihm, wo ich dachte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass eine Gemeinde so einen krassen Machtmissbrauch begeht. Und auf dem Freakstalk haben wir uns gesehen am Konzert und ich habe ihn gefragt, würdest du darüber mit uns reden? Und er natürlich. Und ja, das haben wir heute gemacht. Da wir aus München sind und uns auch viele Münchner hören, die im Großraum München sind, Johnny vom Dahl ist am 17.10. in München. Wir verlinken es natürlich, dass ihr da Tickets vorbestellen könnt. Ihr werdet es verstehen, warum ich das so betone, wenn ihr sein Interview gehört habt. Und ich wünsche euch eine spannende Zeit mit Johnny und uns.
Yay!
Viel Spaß!
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Ja, hallo Johnny!
Grüßt euch, ihr Lieben. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und wo haben wir uns gesehen? Auf dem Freakstalk, ne?
Ja, genau, genau. Du hattest ein Konzert gehabt und ich habe kurz vorher den Instagram-Post gesehen, das Instagram-Video, und dachte mir, da muss ich einfach mal fragen, weil das fand ich so krass. Da habe ich dich nach dem Konzert direkt mal schnell abgefangen und dann haben wir gesagt, wir machen das mal. Und ich freue mich sehr, dass du darüber sprichst, weil das ist ja eine Form von Machtmissbrauch, wie ich es so noch nicht erlebt habe.
Wie noch nicht erlebt hast?
Wie ich es noch nicht von gehört habe, ja?
Ja. Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Hat gesagt, wir haben uns auf einem Konzert von dir kennengelernt. Du bist Musiker, Lobpreismusiker, wenn ich das so richtig mal einordne. Und wir wollten ja eigentlich den Termin abends machen. So 17.30 Uhr, 19 Uhr. Und dann kam von dir, und das fand ich richtig cool, nein, da braucht mich meine Tochter. Das müssen wir anders machen. Und da dachte ich, hey, der Mann hat Werte, der Mann hat eine Familie, die er liebt, ganz offensichtlich. Das fand ich einen richtig schönen Einstieg, so für mich schon mal. Ja. Und jetzt machen wir das wirklich freitags um 10. Und das Lustige ist, wir in Bayern haben Feiertag.
Ja, sehr gut.
Und da ist es tiefenentspannt, genau. Ja, du hast eine Familie, du hast eine Tochter. Was ist denn in einer normalen Woche? Gibt es da für dich drei wirklich wichtige Dinge?
In einer normalen Woche, für mich ist so ein Dauerthema, mich nicht zu überlasten, weil ich natürlich als selbstständiger Unternehmer, Musiker, ich habe viele Hüte auf, ich habe zwei Unternehmen zu managen und eine Künstlerkarriere und dann noch Familienvater zu sein. Also ich muss einfach ein bisschen gucken, dass ich smart und sinnvoll mit meinen Ressourcen umgehe und dementsprechend auch mit meiner Erholung suche. Das ist ein extrem wichtiges, auch momentan echt einfach wichtiges Thema für mich. Und dann natürlich Zeit mit meiner Familie zu verbringen, gerade jetzt, wo es noch ein bisschen in der Anfangsphase ist. Eine normale Woche. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe gar keine normalen Wochen oder Wochenenden. Ne? Es ist einfach... Ich lebe einfach so vor mich hin und das, was auf mich zukommt, das mache ich. Mhm. Ansonsten natürlich arbeiten. Ich liebe es, Dinge in Bewegung zu setzen, ja, cool, und zu machen und zu hustlen und so und muss einfach ständig gucken, dass es nicht ungesund wird. Ja.
Mhm. Also kein Tag ist wie der andere, kann man so sagen.
Ja, es gibt natürlich schon eine Grundroutine, ne? Also dass ich in meinem Homestudio, also das, was ihr jetzt auch seht, sitze und manage, also alles, was ich so mache, irgendwie in einer gewissen Hinsicht manage. Das ist natürlich so. Aber die Themen sind nie die gleichen. Es ist eher so, dass du halt, wenn wir releasen, dann sind so gewisse wiederkehrende Dinge, die man halt machen muss. Die kennt man mittlerweile so, aber es ist einfach ein total spannendes Arbeitsleben, das ich habe, weil ich nicht so in diesem klassischen Sinne einen Auftrag von einem Unternehmen bekomme, den ich dann machen muss oder erfüllen muss, sondern ich bin eher die arbeitgebende Seite und muss halt dafür sorgen, dass wir genug Arbeit haben, damit ich meine Leute beschäftigen kann und so weiter. Und das macht mir extrem Spaß.
Woran ich dann gleich denke, weil du sagst, dass du mit deinen Ressourcen gut gucken musst, dass das gut funktioniert. Ich frage mich, wenn du Druck spürst, wie schaukelst du den? Wie gehst du mit Druck um und sei ja auch nur innerlich oder wie auch immer? Oder schließt du morgens immer total easy entspannt auf und denkst, du?
Ich wünsche, I wish. Wie gehe ich mit Druck um? Es ist tatsächlich ein sehr, sehr akutes Thema, weil ich bin, glaube ich, extrem belastbar, aber jeder hat ja so seine Grenze. Die ist halt nur unterschiedlich hoch oder nicht. Wenn ich nicht grundsätzlich sehr belastbar wäre, was Druck und Stress und so angeht, dann würde ich den Weg überhaupt nicht gehen, sowohl Künstler zu werden als auch Startup-Unternehmer zu werden. Das würde ich ohne das gar nicht machen. Wie gehe ich damit um? Sport ist ein Riesenthema. Ne? Ich bin Ex-Leistungssportler. Ich habe lange Basketball gespielt und versuche da wirklich viel irgendwie zu machen. Muss immer ein bisschen gucken, weil ich auch eine gewisse Verletzungshistorie habe, dass das halt körperlich auch geht. Aber das ist ein Riesending. Ansonsten dann die klassischen Dinge, Zeit mit Familie, Freunde zu verbringen. Und nicht so viel, also Dinge, die mich im Kopf davon abhalten, über Arbeit nachzudenken. Das ist eigentlich so der große Überbau, den man drüber packen kann. Also Dinge, die mich im Kopf so beschäftigen, dass ich eben nicht damit beschäftigt sein kann, zu arbeiten. Weil ich, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Ich kann, wenn ich dieses Gerät irgendwo in meiner Nähe habe, dann kann ich theoretisch arbeiten. Ob ich jetzt in Bali am Strand sitze oder hier in meinem Büro. Das ist egal. Und das ist aber halt super, weil man super flexibel ist. Ich kann theoretisch jederzeit in Urlaub fahren, aber muss dann halt gucken. Also es ist so, wenn wir in Urlaub fahren, dann übergebe ich mein Handy an meine Frau. Und ich darf einmal kurz morgens reingucken für 10 Minuten und das, wo richtig der Busch brennt, das kurz mal regeln. Und danach wird es wieder weggeschlossen und dann... Ja. Aber es ist witzig, ich finde es auch witzig, aber es ist tatsächlich eine Notwendigkeit, damit ich mich entspannen und abschalten kann. Ja.
Jetzt hast du, also als Musiker kennen wir dich ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was hast du für ein Startup?
Naja, grundsätzlich, also Künstlerkarriere zu machen, ist ja wie ein Startup. Also ich habe BWL studiert, ich bin BWLer, Ökonom und ich sehe das sehr so. Weil, also die Musikbranche geht immer mehr in die Richtung, dass Künstler wie so kleine Mini-Unternehmen um sich drumherum bauen, also ihr eigenes Team haben, mit denen sie alles selber managen können, von Marketing bis zum Produktmanagement, alles, weil halt durch Social Media das auch, du musst halt Social Media können, aber die Hürde, da mitzumachen, ist ja an sich sehr gering. Jeder von uns kann ein Video aufnehmen und das auf irgendeiner Plattform kostenlos hochladen. Also es ist, und jedes Video hat theoretisch das Potenzial, eine Millionenreichweite zu generieren. Und jede andere Form von Marketing kostet mit bei einer vergleichbaren Reichweite extrem viel Geld. Mhm. Das heißt, jeder Künstler hat an sich die Möglichkeit, sein eigenes Ding zu machen. Wir brauchen nicht mehr große Labels oder so. Weil früher war halt so, der Gatekeeper war halt Zugang zu einer großen Reichweite zu kriegen durch viel Geld, was man selber wahrscheinlich nicht hat. Und deswegen ist für mich Künstlerkarriere zu machen, wie ein Startup zu haben. Ich habe jetzt Anfang des Jahres ein neues Unternehmen gegründet, was jetzt aber noch auch immer noch in der Gründungsphase ist, was eine Medienagentur ist, JVD Media heißt das, wo sozusagen das Team, was ich selber für mich als Künstler aufgebaut habe, ich anderen Künstlern auch zur Verfügung stelle. Ja. Also wieder eine Art Booking-Management/Management-Agentur, wo wir einerseits diese Business-Ebene für Künstler übernehmen, die sich darin einfach nicht wohlfühlen. Das ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage. Aber gleichzeitig diesen Künstlern auch beibringen, es selber zu machen. Weil den Weg bin ich eben gegangen und kann nur sagen, dass es ein extrem harter Weg ist, aber es sich lohnt, ihn zu gehen, weil halt alle Rechte bei dir bleiben, du gibst nichts ab. Du musst einen Weg finden, mit der Musik und Kunst, die man macht, Kunst generell, kann ja auch alles andere sein, so viel Geld zu verdienen, dass es sich selber refinanziert. Und das hat wiederum ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also wie erkläre ich Preise, die ich eben nehmen muss? So, weil dann natürlich mit zusammenhängt, dass ich die Zeit nicht bezahlt bekomme, wo ich Songs schreibe oder ein Bild male oder was auch immer. Da ist Equipment drin, was ich anschaffen muss, um überhaupt auf die Bühne gehen zu können. Da ist Marketing, Musikvideos, sowas. Das musst du alles mit einbeziehen und nicht nur die Leute, die ich an dem Tag selber auf die Bühne stelle. Und da brauchst du halt ein gewisses ökonomisches Verständnis für oder eine Denkweise, die man erstmal beigebracht bekommen muss, wie ich festgestellt habe. Und das können wir tatsächlich, glaube ich, einfach extrem gut. So, weil das habe ich von Anfang an gemacht. Nach The Voice 2016 habe ich das von Anfang an, bin ich das irgendwie so angegangen und wusste gar nicht, dass das relativ unique ist. Für mich war das immer logisch. Und was ich noch mache, das ist jetzt aber, mein Opa ist vor einer kurzen Zeit gestorben und der war Unternehmer und der hat eine Stiftung aufgebaut in seinem Ruhestand. Und für dieses Stiftungsgebäude wurde ein Energiekonzept erstellt, um energieautark den Bedarf zu decken. Und für diese Energiebereitstellung wurde eine GmbH gegründet und da war auch von Anfang an der Plan, dass ich irgendwie ab 27, 28, also in Jahren, die Geschäftsführerposition übernehme. Und dadurch, dass er jetzt gestorben ist, musste ich das schon jetzt schon früher machen. Und deswegen sage ich, ich habe zwei Firmen, die ich irgendwie verantworten muss.
Ja.
Und auch gerne mache, ich liebe das. Aber das ist natürlich sowohl viel Verantwortung als auch viel Arbeit. Und damit auch viel Stress. Aber ich würde es nicht tauschen wollen. Ich liebe es total. Und es sind zwei total unterschiedliche Felder. Das eine ist Energie, erneuerbare Energienbranche, wo ich natürlich total fachfremd bin, abgesehen davon, dass ich Ökonom bin. Und dann das Künstlerkarrieren/Medienagentur-Business.
Cool. Ja. Also, wer von Johnnys Team lernen will, natürlich verlinken wir alles, was du uns hier erzählst. Ja. Kann einfach mal reinschauen, den Link. Jetzt hast du gerade erzählt, war das dein Start, dieses nochmal?
The Voice of Germany, meinst du?
War das dein Start?
Ja, also mein Start auf eine bisschen größere Bühne mit größerer Reichweite, ja. Das auf jeden Fall.
War das so dein Karrierestart?
Ja, das ist ja bei Künstlern und MusikerInnen immer so eine Sache. Ne? Das ist ja oft so ein ganz schleichender Prozess. Ne, ich habe klassisch angefangen, Worship-Musik zu machen in meiner Gemeinde. Als Elfjähriger saß ich da bei der Band von meinem Vater hinten und habe Cajon gespielt. Das kann man mit Sicherheit nicht als Karrierestart bezeichnen. Aber so ist da mein Weg, mein Werdegang. Und so habe ich langsam rausgefunden, dass ich da offensichtlich eine Begabung für habe, ein Talent, auf Bühnen zu stehen und nicht nur zu singen, sondern irgendwie generell so ein Entertainer zu sein. Und so hat sich das langsam entwickelt. Und The Voice war dann das erste Mal, dass ich irgendwie regionsübergreifend oder deutschlandweit einen gewissen Vergleich herstellen konnte. Ne? Da bewerben sich zumindest zu meiner Zeit irgendwie, ich glaube es waren, boah, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 16.000 Leute auf halt 250 Plätze in diesen Blind Auditions, also da, wo sich die Stühle drehen.
Ja.
Und wenn du da reinkommst, dann merkst du natürlich schon, okay krass, ich scheine zu einem gewissen überdurchschnittlich talentierten Pool zu gehören oder zumindest interessanten Pool, der oder die irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat. Weil da geht's ehrlich gesagt ja vor allem drum, bei Künstlern auch. Es geht nicht darum, wie gut du singen kannst oder wie toll talentiert du bist. Weil Leute, die gut singen und gut Gitarre spielen oder was auch immer gut können, da gibt's viele von. Es geht darum, dass du als Typ interessant bist, als Typ Mensch, nicht als Typ im Sinne von Mann. Und darum, dass du eine Geschichte transportierst, irgendwie eine Botschaft oder was auch immer, was Menschen irgendwie interessiert und mitreißt. Darum geht's. Wenn du da so ausgewählt wirst, dann scheinst du so jemand zu sein. So, ne? Und dann kommst du da weiter, das heißt, du bist unter den besten 150, dann kommst du bei der nächsten Runde weiter, dann bist du auf einmal unter den besten. Ja, auf jeden Fall bin ich am Ende unter dem inoffiziellen Top 20 gelandet. So, und bin dann kurz vor den Live-Shows rausgegangen. Im Einvernehmen mit den Coaches, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin Künstler, der Songs schreibt und der irgendwie was transportieren will und nicht nur Sänger, ohne das despektierlich zu meinen.
Ja.
Und da ist es dann, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr unbedingt nur gut, in so einer Castingshow extrem weit zu kommen oder sogar zu gewinnen.
Du bist selber rausgegangen. Du wolltest selber nicht weitermachen.
Ich wurde auch rausgewählt, so ist es nicht. Also für die Öffentlichkeit, ich wurde einfach ganz normal rausgewählt. Aber es war schon in einer gewissen Absprache auch mit meinen Coaches. Ohne zu sagen, dass das irgendwie manipuliert ist oder so, gar nicht.
Ja, ja.
Aber ich glaube, die haben gemerkt, mein Weg ist ein anderer. Ich bin nicht der Castingshow-Gewinner, der dann sein Leben oder seine Karriere darauf aufbaut, The Voice gewonnen zu haben, sondern ich bin ein eigenständiger Typ und Unternehmer, der seine eigenen Songs schreibt und eben nicht diese große Major-Label-Karriere geht, sondern was ich mir aufbaue, das baue ich mir komplett selber auf. Also ich will jetzt nicht irgendwie The Boys an den Karren pissen, dass sie irgendwie ihre Prozesse ricken würden. Aber da entwickelt sich ja dann auch so eine Beziehung zwischen den Coaches und so, und die merken dann schon, okay, für wen ist das jetzt was und für wen nicht. Und ich glaube, für mich war das genau der richtige Zeitpunkt, dann auch zu gehen, so zu diesen Sing-Offs. Das war die dritte Runde, und dann kurz vor den Live-Shows eben zu sagen, so, das war jetzt eine schöne Zeit und jetzt ist was Neues dran. Und so war es dann auch, genau.
Jetzt bist du ja Lobpreismusiker, professionell in Anführungszeichen, kann man das so sagen?
Na, nee, ich bin an sich einfach Popkünstler.
Ah, okay.
Der aus der Lobpreismusik entsprungen ist. Das würde ich sagen. Ich mache natürlich Lobpreismusik, das schon auch. Also zum Beispiel Christabel habe ich ja die Musik geleitet. Ja. 2022. Das war so ein bisschen wie so eine Rolle rückwärts zurück in diese Szene.
Ja.
Vorher habe ich ein ganz normales Pop-Album gemacht und hatte gar nichts mit der Szene noch zu tun. Aber ich habe das von der Pike auf gelernt. Also ich weiß, wie Lobpreismusik funktioniert, und ich weiß, was für Techniken und wie man das musikalisch einfach aufzieht und auch geistlich. Das heißt, ich kann damit sehr viel anfangen, nur kann die Worship-Szene an vielen Teilen nicht so viel mit mir anfangen, glaube ich.
Ich habe dich auf der Unspiranzuppen erlebt.
Ah ja, genau. Ja,
daher sage ich mir, man kann mit dir ganz viel anfangen. Irgendwie.
Ja, ja. Ich mache gerne Worship. Ich identifiziere mich nur nicht als Musiker über Worship, weil ich sage, Worship zu Musik zu machen, ist für mich wie so ein Dienst an der christlichen Szene. Ich kann das, ich kann gut Musik machen, ich kann gut singen und ich kann gut diese Worship-Leiter-Rolle übernehmen. Es ist auch eine gewisse Art von Selbstschutz, mich nicht als Musiker über den Worship zu identifizieren, sondern eher wenn dann als Christ, weil ich nicht mit Worship davon abhängig sein will, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. So, das ist für mich dann eine Dienstleistung für die Menschen, die eben vor meiner Bühne stehen, sie in den Lobpreis zu führen, und nichts, wo ich vorrangig mit wirtschaftlich von abhängig sein will. Ja. Natürlich verdiene ich, wenn ich irgendwo Worship leite und angefragt werde, damit auch Geld, aber im Durchschnitt viel weniger, und ich kann dann auch viel weniger nehmen, weil ich eben diese ganz normale Musikkarriere verfolge und mache. Und das ist mir auch wichtig, dass es so bleibt, weil ich irgendwie das, ja, das finde ich ein schwieriges korrelierendes Abhängigkeitsverhältnis. Das fühle ich mich nicht wohl mit, und das kann ja anderen anders gehen. So, das ist total fein.
Verstehe ich das richtig, dass du auch einfach nicht nur diesen Stempel der christliche Lobpreismusiker rum auf dir drauf haben willst? Also ohne das bewerten zu meinen, es ist nur eine.
Ja, genau. Also, ja, das ist vollkommen richtig. Also, weil das bin ich ja einfach nicht nur. Ich bin Christ und Musiker, kein christlicher Musiker.
Nicht, genau.
Und das ist halt ein sehr wichtiger Unterschied, weil christlicher Musiker zu sein, beschränkt dich auf die christliche Szene, und darauf möchte ich einfach, ich möchte nicht darauf beschränkt sein, weil ich glaube, dass auch ganz viel von meiner Berufung oder auch von meinem, das, was ich gut kann, nämlich als Christ unter Nichtchristen zu sein, das würde dem total im Weg stehen. Wenn ich überall mich vermarkten würde, als ich bin der christliche Musiker, dann würde ich in der weltlichen Szene überhaupt nicht Gehör finden. Ob das jetzt fair oder nicht fair oder was auch immer ist, es ist so. Deswegen versuche ich das schon sehr klar zu trennen, dass ich ganz normaler Musiker bin, der im weltlichen Kontext hoffentlich ansprechende Musik macht. Aber als Mensch und Johnny und Persönlichkeit, für mich ist der Glaube was Wichtiges. Für mich ist, Jesus nachzufolgen, ist für mich ein sehr hoher und wenn nicht der wichtigste Wert, und macht mich hoffentlich zu einem Menschen, mit dem man gerne abhängt. Das ist mein Anspruch. Oder mit dem man gerne mal ein Bierchen oder was auch immer trinkt und sich gerne unterhält. So, die Rolle spielt für mich das Christliche. Und sorgt hoffentlich dafür, dass ich ein tiefgründiger Mensch bin, der sich viele Gedanken macht über das Leben und die Welt und da gute Gespräche findet. So, das wäre mein Anspruch. Und das ist natürlich, betrifft auch die Musik, aber halt nicht nur. So. Ja. Genau.
Wir kommen ja aus München, und an die Münchner oder Großraum München, die dich mal hören wollen, am 17.10. bist du in München.
Genau, da spielen wir bei euch in der City Church.
Ja, genau.
Einen Tourstop von uns, da freuen wir uns sehr.
Ja, cool.
Also die Münchner seid herzlich eingeladen, das wird cool, glaube ich.
Ihr habt da
so eine echt lässige, ganz schöne Location da, ne? Ist das im Keller oder nicht im Keller? Oder?
Das ist Edeltraut, ne?
Ich glaube, ja.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ist Edeltraut, das ist eine sehr lässige Location. Ja. Das ist im Keller, das ist eine sehr coole Geschichte.
Ja. Ich habe nur Fotos gesehen, aber ich freue mich drauf. Glaub ich, eine kuschelige, schöne Angelegenheit.
Ja, wird cool. Wir sind bei Konzerten, wir sind im christlichen Bereich unterwegs und vor 2-3 Wochen, also eine Woche vorm Freakstock, stolper ich in deinem Instagram-Account über ein Video, das mir erst mal die Kinnlade hat runterklappen lassen. Auch das verlinkt mir natürlich, wo ich dachte, nee, das geht doch gar nicht. Willst du mal so anfangen, vielleicht ein bisschen ausführlicher an dem Video, was da überhaupt war? Gibt es da eine Vorgeschichte?
Du sprichst jetzt von dem Live-Video mit der Live-Church.
Wer es noch nicht gesehen hast, wo du im Prinzip, ich sag mal, eine halbe Stunde vor Beginn eines Festivals, wo du ja einen Gig hattest eigentlich, vom Festivalgelände rausgeschmissen wurdest. Ich sag's mal ein bisschen drastisch.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber ich sage mal, ich wurde gebeten, dem stattzugeben, damit das gesamte Festival nicht gefährdet wird. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, um es nochmal von vorne aufzurollen, ich war in Karlsruhe auf ein Festival eingeladen. Mittlerweile ist ehrlich gesagt auch schon öffentlich, welches Festival es war. Also es ging ums Hoffnungsfestival von ProChrist. Und die haben mich eingeladen, gar nicht mal einen Gig zu spielen, nicht mal das, sondern, ich weiß nicht, ob ihr mein Straßenformat kennt, was ursprünglich mal um den Song Ein bisschen Liebe entstanden ist, wo ich halt auf die Straße mich mit 2 Stühlen und einem Tisch setze und sage, ey, setz dich, wenn so und so, in dem Fall, wenn dir alles zu viel wird manchmal. Und dann setzen sich Leute dahin und ich gebe denen so wie ein bisschen wie das kleinste Konzert der Welt. Die setzen sich einen Kopfhörer auf und ich spiele denen einen meiner Songs oder mehrere. Und das war gedacht als Marketingaktion, um aufs Hoffnungsfestival hinzuweisen. Und ich habe mich total gefreut, dass ProChrist mich anfragt. Die waren super nett oder sind super nett. Weil ProChrist hat ja so ein bisschen so einen konservativen Ruf, würde ich sagen. Und ich dachte, das ist wirklich schön, dass die auf mich zukommen. Als jemand, der als progressiver Christ in der Öffentlichkeit bekannt ist und da sozusagen so wieder so eine Brücke geschlagen wird, wo ich finde, dass sie auch wieder geschlagen werden muss. So, ja. Ich sage gar nicht, dass konservatives Christentum keine Berechtigung oder keinen Platz hat. Ich verlange nur, dass der progressive Einschlag daran genauso respektiert und angenommen wird. Und nicht so diese, wir haben die Wahrheit und ihr nicht, Ding aufgemacht wird und wir sind die echten Christen und ihr nicht. Das ist einfach scheiße. So, das habe ich als was total Schönes empfunden, dass die mich anfragen. Und deswegen habe ich sofort gesagt, ey Leute, wir machen das. Unabhängig davon jetzt erstmal, wie viel Kohle dabei für mich rumkommt. Das finde ich einfach ein schönes und wichtiges Zeichen zwischen konservativen und progressiven Christentum, dass wir da zusammenarbeiten können, obwohl wir uns mit Sicherheit nicht überall einig sein werden. Auch wir werden uns nicht überall einig sein, aber wir können uns stehen lassen, wir können akzeptieren, dass wir Christen sind und die das ernst meinen. Und dafür fand ich das extrem cool und habe sofort gesagt, jo, mach ich. Bin da hingefahren und habe das Straßenformat alles abgedreht gehabt, alles war fertig, habe gerade zusammengebaut gehabt und dann rief mich ein Mitarbeiter von ProChrist an, vom Hoffnungsfestival. Und sagte, Johnny, kannst du mal nochmal kurz zurückkommen, wir müssen nochmal kurz quatschen. Und dann bin ich dahin, so klar, kein Problem. Und der hat mir dann gesagt, yo, der Co-Pastor der Life Church hat gerade unseren Geschäftsführer angerufen und hat sozusagen damit gedroht. Das war so sein Wortlaut, es gibt jetzt auch andere Stimmen, die sagen, das war gar nicht so, aber das war zumindest das, was mir gesagt wurde. Und da ich ja mehrfach die Möglichkeit gegeben habe, seine Seite der Geschichte oder deren Seite der Geschichte zu erzählen, erzähle ich einfach meine. Und wenn sie entscheiden wollen, die Klappe zu halten, dann kann ich da nichts machen. Er hat mir gesagt, die haben damit gedroht, das Festival im Zweifelsfall sogar platzen zu lassen, wenn ich hier noch weiter auf dem Gelände unterwegs bin oder auch online mit denen so Social-Media-Kooperationen mache und so. Sie haben sozusagen damit gedroht, die Veranstaltung, die sie verantworten, platzen zu lassen, indem sie ihre Leute abziehen oder das Geld zurückziehen, was sie da mit reingegeben haben oder was auch immer. Und damit hat zumindest der Geschäftsführer vom ProChrist bzw. vom Hoffnungsfestival das, wie ich finde, verständlicherweise so bewertet, dass es tatsächlich das ganze Festival irgendwie gefährden könnte.
Ja.
Da kann man jetzt dem Festival vorwerfen, warum macht ihr euch so abhängig von einer Gemeinde? Es war aber in dem Moment offensichtlich einfach so, oder ich musste einfach darauf vertrauen, dass die dann mir das, dass das richtig ist, was die mir sagen, und dass das, wenn das wirklich so gefährdend war, wenn die dann die Entscheidung treffen, dass sie mich vom Gelände verweisen wollen, dann respektiere ich das und habe das auch in dem Moment verstanden und gesagt, ey, ich will nicht euer Festival gefährden, das ist überhaupt nicht in meinem Interesse und dann werde ich dem stattgeben. Aber natürlich ist mir auch die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte so, das ist ja wohl jetzt nicht deren Ernst. So weit zu gehen, weil das ja, also unter gewissen Voraussetzungen, keine Ahnung, wäre es nicht ein Anruf gewesen, sondern eine Mail und die hätte ich bekommen, wäre das ein so justiziables Ding gewesen. So. Mhm. Wenn das wirklich alles so ist, wie mir kommuniziert wurde. Das ist ja auch immer so eine gewisse Hinsicht, wo man an sich auch vorsichtig sein muss, aber ich habe es aus dem Grund öffentlich gemacht, meine Seite der Geschichte, weil ich sage, das kann so nicht einfach stehen bleiben. So, das kann kein Vorgang sein, der von einer fundamentalistischen Freikirche, der einfach so durchgeht und ohne Konsequenzen bleibt. Ja. Und so ist das abgelaufen. Dann bin ich nach Hause gefahren. Ich habe ganz normal mein Geld bekommen. Das ist ja zumindest, ne, also pro Christ muss ich wirklich sagen, die haben das so cool es ging irgendwie in der Situation dann geregelt. Im Nachhinein würde ich sagen, man könnte schon auch was zu der Situation mal öffentlich sagen. Da haben sie sich entschieden, das nicht zu tun. Okay, das muss ich akzeptieren. Das kann ich dir nicht vorschreiben oder auch nicht vorwerfen. Da kann man drüber streiten, wie jetzt im Nachhinein mit der Situation umgegangen wurde, ob das cool war oder nicht. Das nehme ich mir nicht heraus oder da bin ich einfach zu involviert. Das sollen andere übernehmen, aber so ist es gelaufen. Und da muss, glaube ich, die christliche Szene für sich entscheiden, wie sie mit sowas umgehen will. Ja. So, ne, mir war halt wichtig klarzumachen, ich bin hier nicht das Problem. So, ich bin nicht derjenige, der sich verweigert, als offensichtliche Konfliktpartei, ohne dass ich das will, mich an einen Tisch zu setzen und das wie ganz normale erwachsene Menschen zu klären, sondern die sind das Problem. Mhm. So, ja, ich reiche meine Hand. So, ich sage so, Leute, lasst uns das doch klären. So, wo ist das Problem? Und habe das über 8 Wochen versucht zu kommunizieren. Und irgendwann ist dann halt mal das Maß voll und dann muss ich halt auch mein Business schützen, meine Familie schützen und mich selber schützen als Person, weil das grenzt ja an Mobbing. Das juckt mich jetzt persönlich nicht, aber wenn ich jetzt eine labilere Person wäre, als ich bin, dann könnte mich das ja auch krass verletzen, so, ne? Weil das ja eine Ausgrenzung sondergleichen ist, oder eine Manipulation, Sabotage an meiner Person und an dem, was ich mache. Und dabei war ich nur da, um Leuten ein bisschen Nächstenliebe mitzugeben. Also viel harmloser geht's ja wohl nicht. Und die haben mir halt sozusagen vorgeworfen, ich wäre da mit einer politischen Agenda, weil ich halt irgendwann mal einen Song mit Verliebt in ihn rausgebracht habe, der offensichtlich pro-queer ist oder zumindest queer-affirming. Also dass ich sage, ich sehe aus christlicher Perspektive keinen Grund, diese Menschen, denen irgendwie das Leben schwer zu machen. Mhm. Ich muss ja nicht selber so leben. So, verlangt ja niemand, sondern die verlangen ja einfach nur, wir wollen auch Teil dieser Gruppe sein, lasst uns bitte rein. Und ich denke, wenn die christliche Botschaft eins hat, dann die Arme weit aufzumachen, mit einer nächsten liebenden Haltung und in Demut zu sagen, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Hey, komm rein, sei Teil unserer Gemeinschaft und folg Jesus nach. Das ist die christliche Botschaft der Nächstenliebe. Und es ist nicht meine Scheißaufgabe, Leuten zu erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben. So. Genau. Und das scheint denen nicht zu schmecken. Ja. Und das meinte ich vorhin jetzt im Vorgespräch. Ich glaube, dass die ein bisschen Angst vor mir haben, weil ich offensichtlich keine Angst habe, mit denen in Konflikt zu treten. Ich würde da hinfahren mit Bier und Chips im Gepäck und mich vor 10 Leute, die von mir vorsetzen, hätte ich gar kein Problem mit.
Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich mich frage, dass du so einen Song geschrieben hast, war allen Ernstes der Grund, dass die dich so, dieser eine Song, das ist ja, also, oder stellen die dich als, in Anführungszeichen, progressive christliche Person in Frage?
Nee, die stellen meine Botschaft in Frage und die, ich weiß es ja nicht genau, Jenny, weil sie ja nicht mit mir reden. Ja. Das ist ja das Problem. Ich würde es ja gerne selber verstehen. Was ist hier deren Problem mit mir? Was macht denen an mir so große Angst, dass sie sich gezwungen fühlen, mich so zu manipulieren zu müssen? Was ich verstanden habe, auch aus Hintergrundgesprächen, von denen mir dann nur erzählt wurde, das, was ich verstanden habe, ist, dass meine Botschaft oder das, was ich verkörpere, nämlich diese sehr offene christliche Haltung gegenüber andersdenkenden und auch anders lebenden Menschen einfach. Ich führe ja ein stockkonservatives Leben. Ne? Ich bin mit 24 verheiratet gewesen, habe jetzt ein Kind. Also an meinem Leben. Aber ich sage halt, wenn Leute das anders machen wollen, dann lass sie doch. So.
Ja, ja.
Und das passt eben mit, ich glaube, deren Weltbild nicht zusammen. Das ist ja sehr angstgetrieben auch, ne? So.
Das heißt, du Christ an sich hätte das in Ordnung gefunden, die haben dich ja auch angefragt.
Ja.
Nur diese Band.
Nee, nicht diese Band, diese Kirche.
Oder diese Kirche, ich verwechsel es immer mit einer Band, die es so gibt.
Ja.
Und Christ hätte das gut gefunden und diese Kirche.
Ja, die Kirche war Teil des Trägerkreises vom Hoffnungsfestival in Karlsruhe.
Jetzt verstehe ich das. Alles
klar. Genau. Und aber nur eine Kirche von über 20 oder so.
Ja,
so.
Ja.
Und diese eine Kirche ist aber halt eine der größten in Karlsruhe. Auf jeden Fall mit einer der einflussreichsten offensichtlich. Neben dem CVM und dem ICF und was auch immer alles.
Ja.
Und alle anderen fanden es cool, haben damit gar kein Problem gehabt. Nur diese eine Kirche und die haben eben ihre eine Machtposition, obwohl sie gleichberechtigter Trägerkreis von über anderen 20 Gemeinden inklusive Landeskirche und so weiter. Die haben da alle Geld mit reingegeben. Und die haben aber eben ihre Machtposition da ausgenutzt, um mich halt vom Festival zu sabotieren. Das ist das, was passiert ist. Ja. Und übrigens, nur um es noch korrekt zu ziehen, also diese Band hat schon mit dieser Kirche zu tun. Alive Worship ist von der Alive Church, aber nicht, es hat jetzt nicht Salvo von der Alive Church, von Alive Worship angerufen.
Ja.
Um ihn mal ganz konkret zu nennen, weil ich finde es auch total berechtigt. Ich gehe davon aus, dass er das online gesehen hat und dann entsprechende Leute vorgeschickt hat, um nicht derjenige sein zu müssen. Aber das ist reine Spekulation.
Jetzt erstmal eine Frage. Also es war vorher nicht bekannt, den anderen, dass du da bist.
Also es war tatsächlich so, dass das relativ kurzfristig vor dem Hoffnungsfestival noch gemacht wurde. Aber wenn du natürlich so ein offensichtlich signifikantes Mitglied von einem Trägerkreis bist, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass du Bescheid weißt. Und wenn nicht, ist es nicht mein scheiß Problem. So. Und wenn sie was dagegen haben, offensichtlich, dann hätten sie das auch vorher sagen können. So, es ist ja kein Problem. Ich habe gar nichts dagegen, mich nicht irgendwo einzuladen, weil ich den Veranstaltern nicht passe.
Yeah.
Das ist überhaupt nicht das Problem. So, ne? Ich erwarte nicht, dass eine Live Church mich als Worship Leader einlädt, weil das irgendwie dazugehört zur christlichen Nächstenliebe oder Vielfalt. Meine Gemeinde, die und Marburg Kirche, wird auch nicht die Outback Band oder Live Worship einladen, um bei einer Inspiration Worship zu leiten, weil wir. Oder also ich will da nicht für die uns sprechen, aber wenn ich eine Veranstaltung machen würde, würde ich die auch nicht einladen, weil ich große Teile deren Message für problematisch halte. Mhm. So, da ist gar nichts dran auszusetzen. Die müssen mich nicht einladen, das ist total in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung ist, ist einfach nur ein Teil von einem Mitglied von ganz vielen Mitgliedern zu sein, eines großen Trägerkreises, die zusammen sich darauf verständigen, ein Hoffnungsfestival in dem Fall zu veranstalten, unter dem Credo, wir wollen unterschiedliche christliche Stimmen zusammenbringen und an einen Ort versammeln für die Hoffnung, für die Nächstenliebe und so weiter. Und dann passiert genau das, dann ihre Machtposition auszunutzen, da einzelne Stimmen, die eingeladen wurden, rauszumanipulieren. Es gab ja auch andere Stimmen auf dem Hoffnungsfestival, die viel mehr in diese konservative Richtung gehen, die auch herausfordern, so, ne, die halt eher auf der progressiven Seite sind. Aber die mussten das auch aushalten. Das gehört einfach dazu. Und ich kann das auch aushalten, wenn eine Live-Worship irgendwo spielt, wo ich auch eingeladen bin. Das ist total in Ordnung. Ich muss das ja nicht persönlich feiern, aber ich muss das akzeptieren, dass so jemand wie ich trotzdem eingeladen wird, wenn ich eingeladen werde, und es nicht meine Veranstaltung ist. So. Darum geht es im Endeffekt. Und da, so ein Vorgehen ist halt gang und gäbe in dieser gewisslichen, sehr, sehr fundamentalistischen Szene. Das war auch schon damals zu Edify-Zeiten so. Deswegen meinte ich in dem Video, sage ich auch, es ist nicht das erste Mal. Also es ist damals auch vorgekommen, dass von Seiten von Alive Worship an unseren Leuten von Edify, also die Band, mit der wir beim Christabel aufgetreten sind, die halt parallel auch bei Alive Worship mit involviert sind, dass die insofern unter Druck gesetzt wurden, dass wenn ihr bei Edify mitmacht, dürft ihr bei uns nicht mehr mitmachen und so weiter. Also das ist nicht das erste Mal und diese Dinge passieren im Hintergrund.
Aha.
Und ich bin nicht bereit, die einfach wegzuignorieren und also nicht mehr bereit, die einfach nur wegzuschweigen. Habe ich lange gemacht, weil es mir egal war. Und ich sage so, es ist ja total dämlich, was soll das? Und ich rede jetzt halt drüber, ist mir scheißegal. Also ich habe für mich jetzt gesagt, Ich habe gar kein Problem, Teil dieser Szene zu sein, aber ich werde öffentlich über die Dinge reden, die ich nicht in Ordnung finde. Cool. Und das gehört absolut dazu. Weil Christen in diesem Land haben auch verdient, zu wissen, was da abgeht im Hintergrund. So, was da für Machtspielchen passieren, was da rumsabotiert wird in dieser Worship-Szene, die so heilig und groß und toll daherkommt. Das ist nicht so, Leute. Das ist einfach nicht so. Es gibt da viele, viele großartige Musiker und Menschen und Leute, die das Herz am richtigen Fleck haben. Aber es gibt eben auch ein paar, die ihre Position schamlos ausnutzen und ganz schlimme Dinge sagen, tun, teilweise Dinge, die man verklagen könnte. Das ist der Bereich, wo ich nicht weitergehen werde, weil das betrifft mich nicht persönlich. Ja. Das ist nicht mein Recht, diese Dinge öffentlich zu machen. Aber ich werde das öffentlich machen, was mich betrifft und ganz konkret. Also einfach auch als Schutz. So, ne? Ja. Wenn Leute entscheiden wollen, sie wollen an mir rummanipulieren, dann können sie das gerne versuchen. Aber dann werden sie halt mit zumindest meiner Instagram-Öffentlichkeit es zu tun bekommen. So, dann ist es einfach so. Ne? Ja. Und das meine ich gar nicht als Drohung, sondern als einfach als ganz normale Konsequenz, die du halt tragen musst, wenn du, also das Teil des Erwachsenenlebens ist es, für seine Handlungen Konsequenzen tragen zu müssen. Und da bist du als Christ nicht vorgeschützt. So.
Also, wenn ich das für mich verstanden habe, das ist ja eigentlich eine Mischung gewesen aus Erpressung und wirklich einem eklatanten Machtmissbrauch. Ja,
das ist genau. Wenn es genauso war, wie dieser Mitarbeiter, der von ProChrist mir das so geschildert hat, dann ist es ein absoluter, ein krasser Fall von Machtmissbrauch und tatsächlich auch wirtschaftlicher Erpressung. Ja,
ja, total. Wie ging es denn dann weiter? Hast du ja versucht, irgendwie mit dir ins Gespräch zu kommen? Habe ich das so richtig rausgehört?
Habe ich über 8 Wochen probiert, dann habe ich das Video gemacht. Auf der Instagram-Seite von der Life Church sind überall in den Kommentarspalten mein Name markiert, nach dem Motto, redet doch mal endlich mit Johnny vom Dahl, was ist los mit euch? Aber absolute Funkstille seitdem. Boah. Ja. Also davor auch schon. Es gab nur diese eine Mail, wo halt von Heiko Zinnicker behauptet wurde, dass sie nicht der Meinung sind, dass sie irgendwelche Grenzen überschritten hätten, dass ja das Hoffnungsfestival mich im Endeffekt rausgeschmissen hat. Deswegen können sie dazu auch nichts sagen. Also total Banane. Super frech. Super frech. Genau, also sie hatten an ganz, ganz vielen Stellen die Möglichkeit zu sagen, ihre Seite der Geschichte darzulegen und zu sagen, wo vielleicht meine Version ja auch falsch ist, kann ja sein. So, ne? Ich bin eigentlich auch nicht der Typ, der Dinge von Dritten öffentlich macht, aber ich habe ja hier gar keine andere Wahl, weil sie haben ja gar nicht mich angerufen, sondern andere, die mir das dann nur erzählt haben. Es ist an sich auch nicht mein Style. So, ich hätte das gerne im Verborgenen geklärt und dann gesagt, Leute, Schwamm drüber, ist gut. War keine Glanzleistung von euch, aber ich bin jetzt niemand, der nachtragend ist. Aber wenn jemand halt so resistent Mist fabriziert, dann müssen sie es halt irgendwann auch fühlen. So, das ist dann einfach so.
Aber nur, was du erzählt hast, dass dieses eine Lied so eine Rage gegen dich erzeugt, das habe ich selber vor ein paar Wochen erlebt. Ich bin seit kurzem in einer christlich-queeren Lobpreisband.
Ui, sehr schön.
Ich freut wie Bolle, weil ich war früher immer in Bands, da gibt's eine Geschichte zu, weil ich habe 12 Jahre ausgesetzt, auch wegen geistlichen Missbrauch, weil einfach ich plötzlich kein Instrument mehr anfassen konnte, weil es einfach so traumatisiert war. Und das heilt gerade und jetzt bin ich wieder mit Percussion unterwegs und das ist irre schön. Und dann habe ich mich total gefreut und habe halt da, wo ich Social Media mäßig vertreten bin, dann auch direkt erzählt, ey, ich bin nächste Woche in Frankfurt, CSD, wir begleiten 3 CSD, Gottesdienste, vollkommen begeistert. Und dann kamen dann original so Repliken wie, naja, hoffentlich regnet es da auch Pech und Schwefel.
Wahnsinn.
Wo ich dann nur denke, Alter, ja, aber das ist ein Triggerthema. Und das besprechen wir übrigens auch in der Folge 25, nämlich, wo wir mit Thorsten Dietz über toxische Theologien sprechen, wie erkennt man destruktive Anteile in Theologien und Gemeinden. Und wenn dann einer mitkriegen will, was teilweise für eine Angststimmung herrscht, wie manche Dinge echt angstgetrieben sind, dann hört da mal rein, das ist sehr, sehr cool geworden. Ja.
Mach ich, werde ich auf jeden Fall tun. Ja.
Ja, diese 10, 12 Jahre ohne Instrument, das hat natürlich einen Grund gehabt, das habe ich noch nie erzählt, weil das ist im größeren Zusammenhang. Das hängt mit einer toxischen Beziehung zu tun, mit Leiterversagen. Das hat im Endeffekt 30 Jahre meines Lebens sich erstreckt, diese Geschichte.
Oh wow.
Und die kommt nochmal mit dem Thema toxische Beziehung. Und das wird spannend. Wann die kommt, kann ich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall nochmal interessant.
Das tut mir leid zu hören an der Stelle. Das berührt mein Herz immer, wenn solche Geschichten aufkommen. Und ich habe schon viel zu viele davon gehört. Ja. Auch das ist mit eine Motivation für mich, warum ich das mache, was ich mache und versuche irgendwie auszuhalten und mich mit gesunden Menschen irgendwie zu umgeben, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Du hörst ja an solchen Geschichten, wie du sie offensichtlich erlebt hast, dass also die so krass sind, dass man 12 Jahre etwas nicht mehr tut, was man eigentlich sehr, sehr gerne macht.
Ja.
Dass sowas in der christlichen Szene möglich ist, ist ein absolutes Unding.
Ja.
Und es wurde so unfassbar lange nicht darüber geredet. Also ich, ja. Und also ne, an gewissen Stellen wird es schon gemacht. Aber das Problem ist, dass die Gemeinden, die dazu neigen, solche Dinge einfach unter den Teppich zu schweigen und zu kehren, dass die so einen offensichtlich großen Anteil in zumindest der öffentlichen Präsenz von der christlichen Szene irgendwie kriegen, einfach durch Social Media vor allem. Das ist halt die Frage, die wir Christen uns stellen müssen. Wollen wir das?
Ja.
So, und ich würde ganz klar dafür plädieren, nein, wollen wir nicht. Mhm. So, ich will das nicht. Ich will nicht, dass diverse Influencer und Worship-Bands, die halt eine große Instagram-Social-Media-Öffentlichkeit haben, eingeladen werden in irgendwelche Talkshows oder Formate und für uns Christen sprechen. Das will ich nicht. Ja. Das ist nicht in Ordnung, weil die vertreten mich nicht. Und ich glaube auch, dass sie die ganz große, breite Masse an Christen und Christinnen in Deutschland, dass sie die nicht vertreten, sondern halt eine ganz, ganz kleine Randgruppe, die meinetwegen dazugehören dürfen, gar kein Problem. Das ist das, was mich von denen unterscheidet, weil sie würden nicht sagen, dass ich dazugehöre.
Ja.
Ich bin in deren Augen kein Christ, sondern ein Mensch, der sich so nennt und dementsprechend eine Gefahr für deren Wahrheit darstellt. Ja. Und deswegen wollen sie mich ausgrenzen und rausdrängen. Und in Wahrheit wären wahrscheinlich zu 95% der Christen nach deren Meinung nicht Teil davon, wenn sie sich denn öffentlich dazu äußern würden.
Ja.
So, und das ist halt der Unterschied. Ich tue das. So. Und das ist halt die große Frage, die man sich stellen muss. So, wollen wir als große, breite christliche Öffentlichkeit das, dass diese Menschen, die eigentlich so eine Randmeinung vertreten, dass die in die Position hochgehoben werden, für uns zu sprechen? Und da bin ich halt ganz klar und mittlerweile auch sehr öffentlichkeitswirksam dafür, dass wir das nicht wollen. Das macht uns Christen und auch vollkommen berechtigterweise, solange wir uns nicht dagegen wehren und anders positionieren, gibt uns dieses Label von extremem konservativen Weltbild, von eingestaubt sein, von rückständig sein, von nicht offen sein. Dadurch wird dieses Bild geprägt. Und deswegen haben wir keinen guten Ruf in der queeren Szene, weil das eben das ist, was gesehen wird. Wenn ich jemanden frage, der keine Ahnung von dieser christlichen Szene hat, dann wird mir vollkommen zu Recht gesagt, ja, aber wie kannst du denn Teil dieser Szene sein? Weil das ist doch offensichtlich das, was ihr glaubt. Und ich würde halt sagen, nein, das ist nicht das, was wir glauben. Das ist auch nicht das, was Jesus gesagt hat. Also mitnichten, mit keiner Faser seines Körpers hat er diese Botschaft vertreten, würde ich behaupten.
Ja.
Und ich lese das in keiner Bibelstelle, wenn man sie mal richtig auseinander nimmt und die Hintergründe versucht zu verstehen, wie diese Texte entstanden sind, dann würde ich sagen, steht nirgendwo in der Bibel, dass wir queeren Menschen erzählen sollen, dass sie so nicht richtig sind, wie sie sind. Ja. Wenn wir das nicht wollen, dass diese Menschen diese Position für uns Gesamtchristen vertreten und einnehmen, öffentlichkeitswirksam, dann müssen wir halt selber sagen, was wir denken. Das ist dann leider einfach so.
Genau.
Und können nicht uns auf die bequeme Position zurückziehen, dass das schon andere für uns tun. Das ist dann, ja, wenn man das machen will, dann ist das dein gutes Recht, aber da musst du auch damit klar oder dich auch damit abfinden, dass halt dann diese Position andere übernehmen, in deren theologischen Weltbild ganz eng verwoben ist, dieser missionarische Ansatz und dieses nach außen denken und das öffentlichkeitswirksam weiter zu verbreiten. So. Das ist halt in dieser fundamentalistisch-konservativen Ecke ein sehr großer, wichtiger Bestandteil von dem theologischen Weltbild, dass dein Wert als Christ maßgeblich davon abhängt, wie groß dein Einfluss ist auf andere Menschen. Zumindest, also ich bin jetzt ein theologischer Laie, aber so habe ich es immer verstanden, wenn ich mich mit Thorsten zum Beispiel unterhalte, dann verstehe ich ihn so oder Tobias Feigs oder so.
Genau.
Andere, Mira Ungewitter, so Theologen, die halt das ganze Game noch ein bisschen besser ausgecheckt haben.
Gehören ja eigentlich auch zu den Bösen, wenn man so will.
Die sind alle vom Teufel.
Alle, genau.
Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße.
was mir im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, das ist ja Machtmissbrauch, das ist eine Form von Gewalt. Mhm. Das Witzige ist, dass nur mal an die Leiter, die das gemacht haben, Leiterbeschreibung 1. Timotheus 3, 2 bis 4. Da wird genau gesagt, Leiter dürfen nicht gewalttätig sein. Mhm. Die dürfen nichts mit Gewalt machen. Und dann denke ich mir, ja, haben die das nicht gelesen?
Ja, das Problem ist ja, dass du denen mit sowas nicht kommen kannst, weil das Grundverständnis von der Bibel ist, also die Art und Weise, wie man die Bibel liest, ist halt fundamental unterschiedlich. Wobei, das ist der Teil, den ich wirklich überhaupt nicht rational nachvollziehen kann, weil die Bibel komplett ernst zu nehmen, wortwörtlich ernst zu nehmen, funktioniert ja faktisch nicht, weil er sich in gewissen Dingen komplett widerspricht. Je nachdem, was für eine Stelle du liest. Und deswegen, es scheint halt so zu sein, dass gewisse Stellen absolut für bare Münze genommen werden und überhaupt keine wissenschaftlichen, was auch immer, für Standards, theologischen Standards irgendwie daran angesetzt werden und an anderer Stelle total oder gesagt werden, ja, das ist ja nicht so gemeint gewesen. Also es macht in sich überhaupt keinen Sinn. Das heißt, eigentlich geht es mehr darum, ein Weltbild, was sie sich gebaut haben, um halt eine gewisse auch Macht auszuüben, Machtstrukturen aufzubauen auf Menschen. Wenn man ganz böse Zungen würden auch sagen, auch um damit Geld zu verdienen, weil freie Gemeinden im Endeffekt auch einfach nur Unternehmen sind, die halt überleben müssen. Da ist ein theologisches Angstkonstrukt aufzubauen natürlich extrem hilfreich, weil du dadurch Macht auf Menschen ausüben kannst. Du kannst ihnen erzählen, ihr müsst euren Zehnten geben, um gute Christen zu sein und so weiter. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber das ist damit sehr viel einfacher, als wenn du mündige Christen heranziehst, die Bibel mit eigenen Augen versuchen zu sehen und zu verstehen und sich eine eigene Meinung darüber zu bilden. Den kannst du nicht so einfach erzählen, gebt 10% eures Geldes für übrigens unsere Kirche, um das Reich Gottes mitzubauen. Das ist damit sehr viel schwerer und deswegen, glaube ich, bekämpfen die so Menschen wie mich auch so krass, weil ich verkörpere ein relativ gesundes Christsein mit einem Standing. So, die können mir nichts und wenn ja, wehre ich mich auch. So, ich bin eben sehr schlecht einzufangen und sehr schlecht zu kontrollieren und deswegen bearbeiten sie mich so krass. Oder Menschen, die so ticken wie ich. Das ist eine ganz große Gefahr für deren Struktur und Konstrukt, dass sie sich aufgebaut haben. Deswegen wäre das Schlimmste, was zum Beispiel jetzt im Beispiel der Life Church zu sprechen, das Schlimmste, was die wahrscheinlich machen könnten, wäre mit mir zu reden, weil das total enttarnen würde. Ja. Ich würde da ja gar nicht reingehen, um zu sagen, wir müssen uns jetzt einigen. Aber der einzige positive Ausgang von diesem Gespräch für die wäre, wenn ich da auf Knien hinkriechen würde und sagen würde, ihr habt recht, ich tue Buße und das wird nicht passieren. Das sinnvolle Ergebnis von so einem Gespräch, was ich anstreben würde, wäre agree to disagree.
Ja.
So, lasst uns doch darauf einigen, dass wir es beide ernst meinen und versuchen, so gut wie möglich zu machen. Und dabei kann ich es dann belassen. So, lasst uns gerne diskutieren, aber lasst uns nicht auf die Ebene gehen, uns gegenseitig abzusprechen, dass wir Christen sind. Ich würde Menschen in der Outbreak-Band niemals absprechen, dass sie Christen sind. Ich glaube denen, dass sie es hundertprozentig versuchen, richtig zu machen. Absolut. Die Herangehensweise würde ich trotzdem kritisieren und das Ergebnis, was dabei rauskommt. Aber ich glaube denen, dass sie mit, vielleicht auch noch mehr als ich, mit allem, was sie haben und jeder Faser ihres Körpers versuchen, gute Christen zu sein. Das ist absolut mit Sicherheit so. Und das glaube ich aber nicht, dass sie mir das im Gegenzug zugestehen. Und deswegen wäre mit mir zu reden oder überhaupt darauf einzugehen, das wissen die, die sind ja nicht doof. Das ist der Anfang vom Ende wahrscheinlich.
Das heißt im Klartext, die nehmen in Kauf, dich mit Schweigen zu, in Anführungszeichen, bestrafen, wobei du ein starker Typ bist und dich kann man mit sowas nicht bestrafen, in Anführungszeichen. Die nehmen das in Kauf, dass die, weiß ich nicht, wie lange nicht mit dir reden, meinen, sie zwingen dich, überspitzt gesagt, in die Knie irgendwann. Und du tust es aber nicht. Wie hält man das aus? Ich glaube, ganz ehrlich, ich bin nicht du, by the way, und ich bin komplett anders gestrickt wie du. Ganz sicher. Ich reagiere bei dem Kleinsten, vermeintlich Kleinsten, und nicht mal nur im christlichen Kontext, mit total.
Ja. Ich meine, es geht ja vielen Menschen so, ne, dass sie sehr konfliktscheu sind und das ist ja auch in Ordnung.
Ich nicht in Konflikte gehe, Entschuldigung, das schon, ich gehe schon in Konflikt, nur ich muss wissen, dass der irgendwie konstruktiv geführt werden kann.
Richtig.
Sonst wird mein Trauma getriggert, total.
Ja, und das ist da nicht möglich. Und ich würde aber gar nicht mehr attestieren, dass ich das einfach so ohne Folgen aushalte. Das ist gar nicht so. Ich habe auch stressbedingten Bandscheibenvorfall. Ich bin nicht umsonst, sage ich, dass es ein akutes Thema für mich ist, mit Druck umzugehen und da auch in, ja, also ich scheue mich nicht, das zu sagen, mir da professionelle Hilfe zu suchen, ja, mit solchen Drucksituationen umzugehen. So, nicht nur unternehmerisch, das ist natürlich auch so, aber klar ist das eine Drucksituation, aber ich bin nicht bereit, denen diesen Win zu geben, weil das ist ja genau das, auf das sie bauen, dass Menschen unter diesem Druck zusammenbrechen. So. Ja. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass Menschen, die das aushalten können, und ich hoffe, so jemand zu sein, dass diese Menschen dann auch einfach sagen, so, bis hierhin und nicht weiter, damit es andere auch machen können.
Also, du sagst de facto, bis hierhin und nicht weiter, um dich selbst zu schützen, und irgendwann begreifen die, oder auch eben nicht, oh, bis hierhin und nicht weiter, und gut. Und tun sie es nicht, musst du dich weiterhin schützen. Und es geht keinen Weg,
ich habe gar nicht die Hoffnung, dass diese Gemeinden, Menschen, wie auch immer, irgendwann klein beigeben und sagen, Johnny, du hast recht. Das ist nicht mein Ziel.
Ja, okay.
Mein Ziel ist eher, ein Beispiel dafür zu sein, dass man sich das nicht gefallen lassen muss.
Ja.
Und dass man Verbündete hat, wenn man das Gleiche fühlt. So, also ich versuche so ein bisschen öffentlich zu zeigen, ich bin... Auch ich kenne das Gefühl, ja, so, ne?
Ja.
Und man ist nicht alleine, wenn man in so einer Situation ist. Und da gibt's halt so viele Beispiele von, die da so krassen Machtmissbrauch ausgeliefert wurden und das Gefühl hatten, alleine damit zu sein. Und das, was solche Menschen ja stark macht, sind andere Menschen, die das gleich erlebt haben oder ähnlich erlebt haben. Und sich da als eine Community zusammenzuschließen und dann auch Menschen, die das noch nicht erlebt haben, aber als krasses Unrecht empfinden, was wahrscheinlich 95% der Christen da draußen sein werden, merke ich ja an der Resonanz auf das Video. Das ist ein 4-Minuten-Video, was über 60.000 Aufrufe hat. Das, also alle, nach allen Maßstäben der Kunst und was den Algorithmus angeht, hat dieses Video keine Chance darauf, krasse Reichweite zu kriegen. Und es ist keine krasse Reichweite. 60.000 Aufrufe, das ist eine gewisse Viralität, aber es ist jetzt kein 3-Millionen-Aufruf-Video. Aber für die Art von Content, die das ist, ein krass langes Video, was ein extrem komplexes Thema mit sich bringt, ist das eine krasse Aufrufzahl. Und das wissen die. Und ich weiß, dass das krass viel rumgereicht wird. Also ich führe kein anderes Gespräch in den letzten 8 Wochen.
Krass, okay.
Oder seitdem dieses Video raus ist, werde ich überall darauf angesprochen. Auf dem Freakstalk bestimmt 10 Mal an diesem Tag.
Ja, ja.
Und das zieht seine Kreise und wird sich gezeigt. Und das ist das, was ich erreichen will. Also ich will eine Öffentlichkeit dafür erreichen, dass manche Gemeinden offensichtlich denken, dass sie mit sowas durchkommen.
Ja.
Und es wird nur dazu führen, dass diese Gemeinden sich entweder davon abspalten und sagen, okay, wir machen unser eigenes Ding, weil wird nicht so sein, dass wir deren Weltbild verändern. Das kann ich nicht, das ist nicht mein Anspruch. Ich will nur zeigen, wir sind als christliche Szene nicht von solchen Gemeinden abhängig. Und diese Gemeinden bestimmen nicht die christliche Szene. Das ist nicht so. Und selbst wenn die das so sagen, die sagen ja immer, ja, unsere Gemeinden wachsen so krass. Ja, ja, natürlich, weil das erstmal einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen sind und das zieht in einer sehr komplexen Welt sehr an. Aber was sie nicht sagen, ist, wie groß die Fluktuation ist. Dass da gefühlt jeden Sonntag wahrscheinlich, ich war lange nicht mehr in so einer Gemeinde, aber ich sag mal, die Statistiken und wissenschaftlichen Arbeiten dazu, die zeigen das schon sehr deutlich, dass zum Beispiel in Hillsong-Gemeinden der Stamm an Menschen, die da regelmäßig hingehen, sind vor allem die Menschen, die sehr involviert sind in dieses System, dementsprechend ein krasses Value davon haben, Teil dieser Machtstrukturen zu sein und da eine gewisse Bestätigung rausziehen. So, aber in dem Moment, wo die zum Beispiel, so wie ich, sich dagegen stellen und sagen, so, hier läuft irgendwas nicht richtig, sind die sofort raus.
Ja, ja.
So, gibt ja diesen Podcast Toxic Church, der das sehr, sehr eindrücklich aufzeigt. Also, es ist nicht so, dass diese Gemeinden uneingeschränkt am Wachsen sind und die ganze Zeit nur neue Leute kriegen. Sie sind halt sehr, sehr gut darin, das, was sie machen, zu verkaufen. Das ist richtig. Im Sinne von Online-Marketing. Sie sind sehr, sehr gut darin, große, große Events irgendwie auf die Beine zu stellen, was ich auch bewundere, bin ich ehrlich. Ich finde das eine krasse Leistung, was sie da teilweise leisten. Aber in der langen Hinsicht, was eine gesunde Theologie und ein gesundes Leben angeht, da ist eine sehr große Fluktuation und aus sehr guten Gründen. Ja, und wie halte ich das aus? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist in gewisser Weise auch eine gewisse Superpower, die ich mitbringe oder eine Gabe, ein Talent. Ich bin zum Glück und ich bin meinen Eltern sehr dankbar für meine Kindheit in einem emotional sehr, sehr stabilen Umfeld aufgewachsen. Ich weiß, was ich wert bin. Ich weiß, dass die nicht meinen Wert vermindern können oder selbst wenn sie sagen, ich wäre ein schlechter Mensch oder was auch immer, ich weiß, dass das nicht so ist. Ich weiß, dass ich das Herz am richtigen Fleck habe und dass ich grundsätzlich, glaube ich, ein ganz cooler Dude bin, um mit dem mal Zeit zu verbringen. Aber sei halt kein Arschloch, so. Oder verhalte dich nicht wie ein Arschloch. Das ist mein Anspruch an die Menschen, mit denen ich abhänge. Und wenn du dich so verhältst, dann werde ich dir das sagen. So. Und dich auch nicht, und ja. dich auch nicht da jetzt irgendwie vor dir selber schützen, weil Menschen, die sich so verhalten, müssen das gesagt bekommen. Und dann können wir gerne auch abhängen und gerne Zeit miteinander zu verbringen. Es ist also überhaupt kein Problem. Ich bin auch nicht nachtragend. Also in dem Moment, wo die sagen würden, ey Johnny, da haben wir uns nicht korrekt verhalten, es tut uns leid, da wäre alles gegessen. Ich würde dieses Video löschen. Ich würde sagen, Leute, es hat sich geklärt, es ist kein Problem. Aber es gehört zu einem Erwachsenenleben dazu, dass du Verantwortung für die Sachen übernehmen musst, die du fabrizierst. Und an dem Punkt bin ich nicht derjenige, der sich nicht korrekt verhalten hat. Das weiß ich. Und ich bin nicht derjenige, der ein Problem mit irgendwem hat. Ich habe nach wie vor kein Problem mit der Life Church an sich. Ich würde niemandem raten, da hinzugehen.
Ja.
Aber, ja. aber das ist ein rein sachliches Ding. So,
ja, ja, klar.
Ich würde sagen, ich für mich würde da nicht hingehen, aus Grund XYZ. Nicht, weil diese Menschen da irgendwie böse sind oder so, sondern weil ich glaube, dass da gewisse Strukturen sehr missbräuchlich und nicht gesund sind für Menschen auf die lange Hinsicht. Aber wenn da jemand hingehen will, dann ja, mach.
Ja.
Und das ist halt, glaube ich, eine sehr rationale und sehr gesunde Art und Weise, daran zu gehen. Hoffe ich zumindest. Ich versuche das so gesund wie möglich aufzubauen oder mich da so gesund wie möglich irgendwie aufzustellen. Und das macht, glaube ich, solchen Gemeinden, nicht nur der Life Church, auch anderen, macht es in einer gewissen Hinsicht Angst, weil das natürlich irgendwie ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, was es, glaube ich, tatsächlich nicht so oft gibt. Das, was sie kennen, womit sie umgehen, ist, dass dann solche Menschen eben rausgehen aus deren Strukturen, was denen ja auch passt, weil deren System dann clean bleibt. Mhm. Und sie kennen es.
Ja, eigentlich schon krass, ne?
Clean. Ja.
Ja.
Ja. Und sie kennen es eher so, dass dann halt dein Kontakt abgebrochen wird und dann passt so, ne? Es wird nicht mehr darüber geredet, ist nie passiert, fertig.
Ich meine, ich bin auch aus Strukturen rausgegangen, die mir nicht gut getan haben. Am Ende des Tages, nicht dauernd, nicht, aber am Ende des Tages war ich durch davon. Und dann bin ich auch rausgegangen. Na klar, hätte ich auf Konfrontation gehen sollen, nicht in dem Fall.
Ich würde das auch niemandem raten, ehrlich gesagt. Ich sag gar nicht, wir müssen das alle machen. Ne? Weil, also in dem Moment, wo du selber darunter kaputt gehst, ist der Preis zu hoch.
Ja.
Also das bitte nicht so verstehen, wenn man jetzt das guckt hier. Aber wenn du ein Mensch bist, der oder die glaubt, das aushalten zu können, dann würde ich dich ermutigen, das zu versuchen. Weil ich glaube, dass das eine sehr große Macht hat, der anderen Seite, oder eine Stärke, sowas aufzudecken und einfach mal zu sagen, wie es ist, verdammt nochmal. Weil dann eben Menschen, die an der Stelle nicht so belastbar sind und dann vielleicht andere Dinge besser können, sich davon krass ermutigen lassen können. Und wenn ich das erreichen kann, dann ist alles erreicht. So, super.
Vielleicht war der Schritt in den Podcast der erste.
Ja, genau. Lieber Johnny, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, Offenheit. Ich fand es total angenehm. Du hast einfach von dir aus viel spannend erzählt. Du hast uns extrem einfach gemacht, hier ganz gechillt zu sitzen und zu lauschen. War echt schön. Vielleicht nicht zwingend mit dem Hintergrund, mit dem wir gerade gesprochen haben. Oder vielleicht doch. Hast du irgendwas auf dem Herzen noch, was du am Schluss noch mal sagen würdest an die Menschen da draußen?
Ja, ich habe tatsächlich eine Sache, gar nicht nur in meinem Sinne, aber auch, Leute, kauft Konzerttickets im Vorhinein. nee, das meine ich wirklich ernst.
Ich habe alles erwartet, aber nicht das.
Weil es ist tatsächlich, also für Künstler, die independent unterwegs sind, ist es ein Riesenthema. Die versuchen, gute Musik zu machen oder gute Kunst zu machen mit einem guten Inhalt und gute Geschichten zu erzählen. Es ist ein krasser Faktor, der auch mit Druck zu tun hat, Touren zu spielen, unterwegs zu sein. Das Vorverkaufsthema ist seit Corona wirklich so krass am Boden, weil halt Menschen, glaube ich, auch vollkommen verständlicherweise so gelernt haben über die Zeit, na mal gucken, ob es überhaupt stattfindet. Und dann gebe ich ja jetzt nicht das Geld aus, weil dann ist es nervig, die Tickets zurückzuholen. So verstehe ich alles total. Aber wenn ihr einen Künstler habt oder Künstlerin, den oder die ihr unterstützen wollt, weil ihr das gut findet, was die machen. Und bei mir ist das genauso. Bei mir ist das Verkaufsthema auch echt immer noch ein Thema, was jedes Mal aufs Neue irgendwie beeinflusst. Okay, können wir das machen oder nicht? Und meistens bin ich halt dann so gestrickt, komm, gib ihm drauf da. Und dann lohnt es sich am Ende auch. Aber es ist mit krassem Stress im Vorhinein verbunden. Nicht ökonomisch, nicht zu wissen, bezahle ich da jetzt krass Geld drauf oder nicht, weil es extrem teuer ist, Touren zu fahren, seine Leute fair zu bezahlen, die zu unterzubringen, zu verpflegen und so weiter. Deswegen aus der künstlerischen Perspektive, kauft Kontakttickets im Vorhinein. Wenn ihr sagt, ey, da will ich wahrscheinlich hingehen, dann tut dem oder der Künstlerin den Gefallen und kauft im Vorhinein. Das macht tatsächlich einen riesen Unterschied, viel mehr Unterschied, als ihr vielleicht denkt. Und ansonsten, was das Gemeinde- und christliche Szene-Thema angeht, traut euch was zu sagen, es gibt mehr von euch. Ihr müsst nicht die Klappe halten und diejenigen sein, die intelligenter sind und rausgehen. Ja, geht raus aus Strukturen, die euch nicht gut tun, aber erzählt davon. Weil nichts zu erzählen ist genau das, was im Endeffekt dafür sorgt, dass solche Strukturen weiter bestehen können. Aber erzählt nur davon, wenn ihr es aushalten könnt. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen, weil ich weiß, dass es ein krasser Druck ist. Ich bin auch jemand, der einfach sich selber, glaube ich, sehr reinpusht in herausfordernde Situationen. Das ist einfach meine Persönlichkeit. Aber wenn man sich zutraut, das auszuhalten, dann redet davon.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es sehr angenehm. Jenny, auch schön, dass du dabei warst. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. aber dann ist das doch genauso gelaufen, wie wir es gehofft hatten.
Ja. Du lernst mich ein bisschen besser kennen, wenn du die Folge anhörst. Die ist drin.
ja, genau.
Dann, sehr schön.
Jo, dann. Sehr schön. Tschüss.
Gut, bis dann.
Ja, Jenny, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Es war echt angenehm. Und ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen da draußen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr kennt das Spiel. Liked uns.
Lasst gute Kommentare da, dort, wo man Kommentare da lassen kann.
Folgt uns auch am besten, genau. Kommt mit uns ins Gespräch, sagt, was ihr über die heutige Folge denkt. Und ja, da unterstützt ihr uns sehr. Und wenn sich jemand erkoren fühlt, uns auch finanziell zu unterstützen, so ein Podcast kostet halt immer, ja, würden wir uns auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Gottes Segen.
Und bis zur nächsten Episode.
Genau.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl.